NDR Info. Echo des Tages.
Der EU-Reformvertrag von Lissabon ist mit dem Grundgesetz vereinbar, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und das ist eines unserer Themen. Wir berichten über die Begründung der Richter, Reaktionen aus Berlin und Brüssel und kommentieren das Urteil. Außerdem der Flugzeugabsturz vor den Komoren, das schwere Zugunglück in der Toskana und ein Nachruf auf die Choreografin Pina Bausch, die heute in Wuppertal gestorben ist. Am Mikrofon Regina Mädler. Schönen guten Abend. Ja, aber, das ist der Tenor des Richterspruchs heute aus Karlsruhe. Ja, der EU-Reformvertrag ist mit dem Grundgesetz vereinbar, aber Bundestag und Bundesrat müssen mehr Mitsprache haben. Dafür muss jetzt erstmal eigens ein Gesetz erarbeitet werden, das der Bundestag dann in einer Sondersitzung im Sommer verabschieden soll. Bernd Wolf war bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe dabei.
Die Verfassungsklage hatte nur Gewinner. Jedenfalls, wenn man die Reaktionen nach der Urteilsverkündung im Gerichtssaal hört. Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dem als Regierungsmitglied immerhin bescheinigt wurde, dass er ein verfassungswidriges Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag auf den Weg gebracht hatte.
Ich habe vorhin gesagt, viele werden sich heute zu Siegern erklären. Wissen Sie, es hängt davon ab, was als Kern des Streites in Erinnerung ist. Der Kern des Streites war allerdings die Vereinbarkeit des Lissabon-Vertrages mit dem Grundgesetz. Da sind wir vollauf bestätigt worden. Was allerdings richtig ist, wir müssen jetzt in Deutschland die Rechte des Parlaments noch einmal präzisieren.
Im August und im September soll es Sondersitzungen des Bundestages geben, damit ein neues, verfassungsgemäßes Begleitgesetz dem Lissabon-Vertrag wie geplant zur Geltung verhilft. Siegergefühle aber auch bei einigen, die vergeblich versuchten, den ganzen Vertrag zu kippen, aber die Ausführungen des zweiten Senats des Verfassungsgerichts als eigene Bestätigung sahen. Peter Gauweiler, streitbarer CSU-Mann.
Auch das ist das Große an diesem heutigen Urteil, dass er den ganzen Politikern, die ja hier in großer Zahl von allen politischen Farben versammelt, sagt, ihr seid nur Volksvertreter. Ihr seid nur Gutsverwalter. Gutsherr ist immer noch der Souverän und der Souverän ist das Volk. Und das ist massiv gestärkt worden.
Dadurch nämlich, dass das Verfassungsgericht diktiert, Bundestag und Bundesrat müssen so in die Politik der EU eingebunden werden, dass sichergestellt ist, der eigentliche Staat ist Deutschland und nicht die EU. Die EU ist und wird vorerst ein Staatenverbund bleiben. Was die EU darf, das bestimmt auch künftig das deutsche Parlament. Das Grundgesetz darf nicht ausgehöhlt werden. Senatsvorsitzender und Gerichtsvize Andreas Voskuhle.
Für Grenzfälle des noch verfassungsrechtlich Zulässigen muss der deutsche Gesetzgeber mit seinen die Zustimmung begleitenden Gesetzen Vorkehrungen dafür treffen, dass die Integrationsverantwortung der Gesetzgebungsorgane sich auch in der Praxis weiterhin hinreichend entfalten kann.
Ebenso bleibt es bei der Wächterzuständigkeit des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Damit Lissabon in Europa geltendes Recht wird, muss Bundespräsident Horst Köhler ein novelliertes und nicht wieder juristisch bekämpftes Begleitgesetz abwarten, unterschreiben und auf diese Art ratifiziert hinterlegen. Zum Jahresanfang 2010 soll Lissabon in Kraft treten.
Auch Bundeskanzlerin Merkel war mit der Karlsruher Entscheidung zufrieden. Besonders wichtig war ihr dieser Punkt.
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, das Grundgesetz sagt Ja zum Vertrag von Lissabon. Das Bundesverfassungsgericht gibt uns auf, dass wir die Mitwirkungsrechte von Bundestag und Bundesrat noch verbessern sollen. Ich bin sehr froh, dass der Deutsche Bundestag und die Koalitionsfraktionen heute bereits gesagt haben, dass sie dies in dieser Legislaturperiode noch umsetzen wollen. Ein guter Tag für den Lissabonner Vertrag.
Kanzlerin Merkel zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Groß ist die Freude über das Urteil auch in Brüssel, denn jetzt könnte der Ratifizierungsprozess vielleicht etwas einfacher werden. Christoph Prössel.
EU-Kommissionspräsident Barroso begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Die Karlsruher Richter hätten bestätigt, dass der Vertrag von Lissabon mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar sei. Nun sei der Weg für die rasche Ratifizierung geebnet. Nach dem Karlsruher Urteil muss der Vertrag noch eine Hürde nehmen, die Volksabstimmung in Irland. Sie soll im Oktober stattfinden. Umfragen haben ergeben, dass eine Mehrheit der Iren dem Reformvertrag derzeit zustimmen würde. Auf dem EU-Gipfel vor knapp 2 Wochen sicherten die Staats- und Regierungschefs Irland Unabhängigkeit beim Abtreibungsrecht und militärische Neutralität zu. Sollten die Iren grünes Licht geben, stehen nur noch 3 Unterschriften aus. Bundespräsident Köhler wird die Urkunde unterzeichnen, wenn Bundestag und Bundesrat die geforderten Änderungen durchführen. Tschechiens Präsident Klaus will die Ratifizierungsurkunde erst unterzeichnen, wenn alle anderen Staaten dem Vertragswerk zugestimmt haben. Das gleiche Recht beansprucht für sich der polnische Präsident Kaczynski.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag kommentiert Michael Reißenberger.
Ein einstimmiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das bei einem Thema, das bekanntermaßen die juristische Welt elektrisiert. Das zeigt, wie ernst es die personifizierte Staatsklugheit in Karlsruhe meint, mit seiner heutigen geradezu historischen Botschaft nach Berlin und Brüssel. Sie sagen zum einen, wir sind Europafreunde. Auch dieser Lissabonner Vertrag, der ganz gewiss noch weitere kitzlige Kompetenzen nach Europa verlagert hat, der Europa schon teilweise regelrecht staatlichen Charakter verschafft, selbst diesen Vertrag lassen wir passieren. Aber die Richter fügen hinzu, auch eine so europafreundliche Verfassung wie das Grundgesetz kennt Grenzen der Freundschaft. Selbstaufgabe gehört nicht dazu. Die Verfassungsidentität müsse gewahrt bleiben. Soweit der Vertrag von Lissabon die europäischen Organe dazu ermächtigt, noch weitere Gesetzgebungsmaterien nach Brüssel zu holen, ist der Bundestag künftig aufgerufen, über dieser Verfassungsidentität zu wachen. Seine Beteiligungsrechte bei der europäischen Gesetzgebung sind jetzt nach Anordnung des Gerichts zu verstärken. Und das Verfassungsgericht kündigt an, hier werde es künftig seine Wächterfunktion eigenständig ausfüllen, ohne sich von dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg etwas vorschreiben zu lassen, soweit deutsche Grundrechte berührt sind. Das kann etwa bedeuten, bei der europäisch angeordneten Vorratsdatenspeicherung müssen auch die Gedanken der unantastbaren Menschenwürde des Grundgesetzes berücksichtigt werden. Bei der Sterbehilfe oder der Forschung an Embryonen ist die deutsche Verfassungsdebatte für uns weiterhin maßgebend. Oder im Strafrecht kann nicht eine europäische Verordnung unsere Strafvorschriften etwa gegen die Auschwitz-Lüge streichen. Die Richter schützen also die nationale Demokratie vor Deformierung durch allzu großen europolitischen Ehrgeiz. Das Urteil sorgt damit endlich für Klarheit, wie es in Europa weitergehen kann und wie nicht.
Ein Kommentar von Michael Reißenberger. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Schon wieder ist ein Airbus abgestürzt. 4 Wochen nach der Flugzeugkatastrophe vor Brasilien verunglückte heute ein Airbus beim Landeanflug auf die Komoren. 153 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Steffen Sturm berichtet aus Afrika.
Ein 14 Jahre altes Mädchen hat den Flugzeugabsturz vor den ostafrikanischen Komoreninseln überlebt. Der Flug IY626 war um Mitternacht unserer Zeit in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a gestartet. Kurz nach 1 Uhr morgens schwenkte der Airbus A310 auf den Leitstrahl ein, der ihn zur Landebahn der Komoren-Hauptstadt Moroni bringen sollte. Die Besatzung hatte Kontakt mit dem Tower, als die Maschine urplötzlich von den Radarschirmen verschwand. An Bord waren 66 Franzosen, die anderen Passagiere kamen aus Kanada, einigen afrikanischen Staaten, den Philippinen, aus dem Nahen Osten. Die Absturzursache ist unklar. Ein Sprecher der komorischen Flugsicherung sagte, das Wetter sei extrem schlecht gewesen. Die Komoren sind wegen heftiger Turbulenzen und der zahlreichen Gewitterstürme bei Piloten berüchtigt. Inzwischen gibt es Kritik an der jemenitischen Fluglinie Air Yemenia. Seit 2 Jahren steht die Airline auf einer Risikoliste der Europäischen Union.
Der Kollege Steffen Sturm hat es gesagt, die Passagiere kamen aus Paris, das Flugzeug allerdings nicht. Der Airbus durfte aus Sicherheitsgründen in Europa nicht landen, sondern verkehrte nur zwischen dem Jemen und den Komoren. In Frankreich ist die Empörung groß, berichtet Angela Ulrich.
War der Absturz des jemenitischen Airbus A310 vor den Komoren ein tragisches Unglück oder eine vorhersehbare Katastrophe? Unter den Opfern sind 66 Franzosen, die Verwandte im kleinen Inselstaat bei Madagaskar haben. Ihre Angehörigen klagen an, vor allem die Fluglinie. Wir haben auf eine solche Tragödie doch nur gewartet. Vom Jemen aus fliegen Maschinen hierher, die die Norm erfüllen, aber nicht Richtung Komoren. Das wissen die Behörden da, aber sie handeln nicht. Sie behandeln uns wie Hunde. In Jemen angekommen, wechseln sie das Flugzeug. Sie stecken uns ab da in fliegende Särge. Die Unglücksmaschine war bereits vor 2 Jahren in Frankreich bei einer Kontrolle aufgefallen, durch zahlreiche Mängel. Frankreichs Verkehrsstaatssekretär Dominique
Bussereau.
Damals wies die Maschine Versäumnisse auf. Das kann um Papiere gegangen sein oder um die Ausstattung. Ich hoffe sehr, dass die Fluglinie anschließend Abhilfe geschaffen hat. Denn der Zustand damals bot Anlass zur Kritik, was Frankreich auch geäußert hat. Die Maschine ist danach nicht mehr bei uns aufgetaucht. Nicht in Frankreich, aber die jemenitische Fluggesellschaft setzte den Airbus A310 weiterhin außerhalb der EU ein. Die Maschine sei technisch einwandfrei gewesen, hieß es bei der Fluglinie. Yemenia Airlines stand bisher nicht auf der schwarzen Liste der EU. Die Fluglinie werde jedoch streng kontrolliert, hieß es bei der französischen Regierung. EU-Transportkommissar Tajani hat in Brüssel eine baldige Überprüfung der Airline auch von der europäischen Flugsicherheit angekündigt. Außerdem müsse die Kontrolle von Fluggesellschaften ausgeweitet werden. Mein Vorschlag ist es, weltweit eine schwarze Liste nach europäischem Vorbild einzuführen. Der verunglückte A310 war laut Flugzeugbauer Airbus seit 19 Jahren im Dienst, knapp 10 davon bei der jemenitischen Airline. Die Maschine hatte mehr als 50.000 Flugstunden hinter sich. Die französische Flugunfallbehörde hat Ermittler auf die Komoren entsandt, genau wie Flugzeugbauer Airbus. In Marseille im Süden Frankreichs lebt eine große komorische Gemeinde. Der Konsul der Inselgruppe in Frankreich übte scharfe Kritik.
Der Airbus A310
wurde nicht mehr auf europäischem Boden genutzt, aber zwischen dem Jemen und den Komoren. Das ist das Drama vieler Länder in weniger entwickelten Gegenden. Nur weil sie arm sind, kann es nicht sein, dass bei ihnen Schrottflugzeuge verkehren dürfen und Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden.
Angela Ulrich aus Paris. Wie viele Tote und Verletzte es bei dem Zugunglück in der Toskana gegeben hat, lässt sich heute Abend noch nicht mit Sicherheit sagen. Mindestens 13 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. In der vergangenen Nacht war ein mit Flüssiggas beladener Güterzug in Viareggio entgleist. Das austretende Gas war explodiert und hatte mehrere Häuser einstürzen lassen. Einzelheiten von Gregor Hoppe.
Eine ganze Reihe von Mietshäusern am Bahnhof weist rußgeschwärzte Fassaden auf. Viele Autos sind ausgebrannt, 2 Mietshäuser liegen in Trümmern. Die Bahnhofsgegend von Viareggio ist verwüstet. Guido Bertolaso, der Chef des Katastrophenschutzes.
Incidente è stato molto, molto serio.
Dieses Unglück ist sehr, sehr schwer gewesen. Die Infrastruktur wurde stark getroffen. Viele Wohnungen und Häuser sind völlig zerstört. Das löst man nicht im Verlauf von ein paar Stunden. Die Notlage besteht fort. Die Arbeit, die Tankwaggons zu entleeren, die Bergung möglicher weiterer Opfer, das wird bald zu Ende gebracht. Aber alles wieder instand zu setzen, das dauert. Bertolaso. Erste Priorität hat die Hilfe für die Verletzten. Viele von ihnen sind in Lebensgefahr. Sie sind auch in Spezialkliniken für Brandverletzungen gebracht worden in Rom, Florenz, Turin und Mailand. Und dann die aufnehmen, die jetzt ohne Unterkunft sind und alle beruhigen. Das Unglück ist vorbei, es darf sich nicht wiederholen. Nun gilt es abzuwarten. Rund 1.000 Menschen mussten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Die Unglücksstelle am Bahnhof von Viareggio bleibt vorerst weitflächig evakuiert und abgesperrt. Noch könnten Personen unter den eingestürzten Häusern liegen. In der Nacht bargen Feuerwehrleute ein Kind aus den Trümmern. Wie es zur Katastrophe kam, scheint zumindest in Umrissen festzustehen. Ein mit Flüssiggas befüllter Tankwaggon, einer der vordersten dieses Güterzugs, ist entgleist, schlug Leck. Das Gas entwich in einer Wolke und die explodierte. Warum der Waggon entgleiste, wird auf Materialermüdung zurückgeführt, ein Achsenbruch, wie es mehrheitlich nun heißt. Italiens Innenminister Roberto Maroni erklärte, wenn die Ursache einmal festgestellt worden ist, müsse man womöglich auf eine Änderung der EU-Bestimmungen zum Transport von Gefahrengütern auf der Schiene hinarbeiten. Maroni. Deswegen hat auch die Regierung eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob es eventuell eine Lücke in diesen Bestimmungen gibt oder ob es sich um einen Fall mangelhafter Wartung handelt oder gar um die Missachtung der bestehenden Vorschriften. Der Chef des größten Gewerkschaftsdachverbands sprach von einer Katastrophe mit Ansage, es seien Warnungen und ähnliche Vorfälle, die nur glimpflicher abgingen, nicht beachtet worden. Es bleibt offen, ob diese Schuldzuweisung noch haltbar ist, wenn die Gründe für das Geschehen geklärt sind. Verkehrsminister Altero Matteoli sagte beim Eintreffen am Unglücksort, es sei weit zu früh, die Ursachen festzustellen. Aber natürlich hat die Katastrophe von Viareggio die Debatte um die Sicherheit in einem bekannt veralteten Eisenbahnsystem neu entfacht.
So langsam machen sich die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Juni ging die Zahl der Arbeitslosen zwar zurück, allerdings weitaus schwächer als in den Vorjahren. 3.410.000 Menschen sind derzeit bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Das entspricht einer Quote von 8,1%. Es wären allerdings noch deutlich mehr, sagt Agenturchef Weise, wenn nicht so viele Menschen in Kurzarbeit beschäftigt wären. Anja Günther mit Reaktionen aus Berlin.
Es ist nur ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber Bundesarbeitsminister Olaf Scholz ist froh, dass es überhaupt einer ist. Mitten in der Wirtschaftskrise waren die Juni-Zahlen so nicht unbedingt zu erwarten, aber die Bundesregierung hat ja auch nachgeholfen mit dem Instrument der Kurzarbeit. Olaf Scholz.
Ich will, dass wir Arbeit finanzieren. Keine Arbeitslosigkeit.
Die Bundesagentur für Arbeit zahlt künftig bis zu 24 Monate Kurzarbeitergeld. Vom siebten Monat an werden die Sozialversicherungsbeiträge für die Kurzarbeit voll übernommen. Vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt dem am 10. Juli zu. Die Lage wird prekär, wenn ein Unternehmen kein Kurzarbeitergeld mehr zahlen kann. Frank-Jürgen Weise, Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, glaubt, dass Beschäftigte in großen Unternehmen bis Ende des Jahres eine relative Sicherheit haben.
Bei kleineren und mittelständischen Unternehmen weiß man nicht, wie lange es ein Unternehmer durchhält mit entsprechend vielleicht geringer Eigenkapitalquote. Also auf jeden Fall wird es eine Verschlechterung im Arbeitsmarkt im Herbst und im Winter geben.
Doch noch freut sich die Bundesregierung über die Zahlen. 48.000 Arbeitslose weniger als im Mai macht insgesamt 3.410.000 Menschen ohne Job. Es hätte schlimmer kommen können, CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla.
Die Politik der Bundesregierung hat maßgeblich zur Stabilität am Arbeitsmarkt beigetragen. Die sozialen Sicherungsnetze haben gegriffen.
Die Opposition ist da anderer Meinung. Die Bundesregierung habe sich diverser Statistiktricks bedient, kritisierten Grüne, FDP und Linkspartei. Deren Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch bemängelte, in der Statistik tauche nicht auf, wer über 58 oder in Weiterbildung sei oder einen 1-Euro-Job habe. Aus Sicht von FDP-Generalsekretär Dirk Niebel sind die Daten der Bundesagentur für Arbeit nicht belastbar.
Seit dem vergangenen Monat werden die Arbeitssuchenden, die von privaten Arbeitsvermittlern betreut werden, zusätzlich zu allen anderen versteckten Arbeitslosen nicht mehr in der Statistik erwähnt. Das ist eine Unverschämtheit, verfälscht das Bild der Unterbeschäftigung in Deutschland und führt dazu, dass die falschen politischen Schlussfolgerungen gezogen werden.
Eine politische Schlussfolgerung, die Minister Scholz zieht, lautet: Wir dürfen uns nicht täuschen, wenn es um die Arbeitslosenzahlen geht. Im Sommer, prophezeit der SPD-Politiker, werden wir noch in unruhiges Wasser kommen.
Gemischte Gefühle bei den Mitarbeitern von Quelle. Es ist wieder Geld da. Das Versandhaus kann erstmal wieder arbeiten. Nach tagelangem Tauziehen hat sich der Bund mit Bayern und Sachsen auf einen sogenannten Massekredit von über 50 Millionen Euro geeinigt. Und am späten Nachmittag hat auch die EU-Kommission grünes Licht für diesen Kredit gegeben. Eleonore Birkenstock hat sich in Fürth umgehört.
Aufatmen bei den Quelle-Mitarbeitern. Der Massekredit verschafft der Quelle Luft im täglichen Geschäft. Vor Arbeitsbeginn zeigten sich viele Mitarbeiter gelöst, einige lächelten. Doch es bleibt ein wenig Skepsis.
Na, jetzt können wir erst einmal ein wenig durchschnaufen, dann warten wir mal ab.
Erst einmal eine Erlösung, aber trotzdem heißt nicht, dass das alles schon vorbei ist. Ich sage, wir haben jetzt vielleicht eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg.
Die Diskussionen, ob der Massekredit kommt oder nicht, hat die Quelle-Beschäftigten mürbe gemacht, berichtet eine Mitarbeiterin.
Die letzten Doch hat sich das um das Thema gedreht. Es war für uns ein Täufer der Gefühle, hü, hot. Immer wenn wir gedacht haben, es ist jetzt endlich ausgestanden, kam wieder von irgendjemand der Hiobsbotschaft.
Ein Auf und Ab der Gefühle. Man ist in den vergangenen Tagen zwischen die politischen Fronten geraten, sagt Quelle-Geschäftsführer Konrad Hilbers. Nun gilt es allerdings, nach vorne zu schauen. Das heißt konkret, jetzt muss ein Insolvenzplan erstellt werden, in dem festgelegt wird, wie es bei Quelle weitergehen kann, so Hilbers.
Wir werden diesen Plan jetzt entwickeln. Das Ziel wäre, Anfang September diesen Plan vorzustellen. Das macht der Insolvenzverwalter dann gegenüber den Gläubigern und hat dort dann hoffentlich einen Plan in der Hand, der es den Gläubigern ermöglicht, Ja zu sagen zu einer Fortführung der Quelle.
Jetzt wird bei Quelle also erst einmal gerechnet. Im Vordergrund steht dabei der Zeitraum bis Januar 2010, erklärt der Quelle-Chef. Vorher muss der nun genehmigte Massekredit an Bund und Länder zurückfließen.
Dieser sogenannte Massekredit hat eine Begrenzung, der läuft maximal 6 Monate. Und die Liquiditätsrechnung der Quelle gibt es auch her, dass wir, wenn wir dieses Geld in Anspruch nehmen, es noch vor Weihnachten zurückzahlen können.
Im Insolvenzplan, der nun erstellt wird, werden auch Kosteneinsparungen enthalten sein, so der Quelle-Geschäftsführer. Wie genau die allerdings aussehen werden, kann er derzeit noch nicht sagen. Der stellvertretende Quelle-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Horst Rieger rechnet allerdings damit, dass in Zukunft auch die Mitarbeiter leiden müssen.
Durch die Insolvenz brauchen wir sich auch nichts vormachen. Da wird irgendwo auch Blut fließen müssen. Man muss dann gucken, wie und wo. Aber wir sind ja schon voll in der Restrukturierung und sind der Meinung, so viel strukturieren und restrukturieren muss man bei uns nicht mehr.
Auch wenn es keiner so deutlich sagen will, eine Insolvenz wird Arbeitsplätze kosten. Deshalb schaut sich eine langjährige Mitarbeiterin der Quelle-Tochter Fotoquelle schon nach einem neuen Job um.
Ich bin jetzt schon dabei. Man muss ja irgendwann anfangen, mal Bewerbungen wieder zu schreiben. Ne? Der heutige Arbeitsmarkt ist ja auch nicht gerade toll. Ne? Ob man da was Passendes findet, ist halt die zweite Frage. Ne?
In der Region Nürnberg-Fürth hängen 4.500 Arbeitsplätze unmittelbar an Quelle. In Bayern sind es insgesamt 6.000. Der Massekredit hat Mitarbeitern und Managern erst einmal Luft verschafft. Sie können aufatmen. Zurücklehnen können sie sich allerdings nicht.
Wenn es um das Thema Gesundheit geht, prallen viele Interessen aufeinander. Krankenkassen, Pharmaunternehmen, Gerätehersteller, Ärzte und Krankenhäuser, alle wollen Gewinn machen. Eigentlich sollten sie auch alle das Wohl der Patienten im Auge haben, aber das geht wohl manchmal etwas unter. Deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium einen Sachverständigenrat einberufen, der alle 2 Jahre ein Gutachten vorlegt. Auch heute hatten die Experten wieder einiges zu kritisieren. Bettina Altenkamp berichtet.
Immer mehr Menschen werden immer älter. Das stellt auch das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen, und zwar keine geringen. 900 Seiten Analyse hat der Sachverständigenrat vorgelegt und zahlreiche Problemfelder ausgemacht. So leiden bei den über 65-Jährigen die meisten schon jetzt an mindestens 2 chronischen Krankheiten.
Ein gravierendes Problem im Rahmen der Versorgung älterer Menschen ist auch die Arzneimittelversorgung. Hier plädiert oder empfiehlt der Rat eine Liste von problematischen oder weniger angebrachten Arzneimitteln, die es ja auch im internationalen Umfeld gibt.
Professor Eberhard Wille ist Vorsitzender des Sachverständigenrats und sieht ein weiteres Problem darin, dass ältere Menschen oft auch 9 oder mehr Medikamente dauerhaft einnehmen, mit manchmal fatalen Nebenwirkungen. Häufig weiß auch der eine Mediziner nicht, was der andere bereits verschrieben hat. Für Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt muss sich da im Sinne der Patienten viel tun.
Sie werden das in anderen Ländern finden, dass auf jeder Station im Krankenhaus auch immer ein Pharmakologe ist, die im Grunde genommen mit in die Medikamentenversorgung eingehen, sehen, welche Risiken hat eigentlich die Abgabe von Medikamenten und dann versuchen, vieles herunterzubrechen, damit man wirklich nur das gibt, was wirklich auch sinnvoll ist.
Und wo auch genau geprüft wurde, ob das eine Medikament wirklich ohne Gefahr mit dem anderen kombiniert werden kann. Doch nicht nur die Versorgung älterer Menschen, auch bei Kindern hat der Sachverständigenrat Defizite ausgemacht. Hier wird zu oft zu schnell zu Medikamenten gegriffen, etwa zu Antibiotika bei Vireninfektionen. Die Folge sind Resistenzen. Zudem wächst ein Fünftel der Kinder in Deutschland mit erheblichen psychosozialen Belastungen auf. Meist liegt die Ursache im Elternhaus. Zwar gibt es einige Programme, die diesen Kindern helfen sollen, doch für Professor Wille sind die Programme nicht ausreichend.
Diesen Programmen fehlt es heute noch einmal an einer speziellen Zielgruppenorientierung, zum zweiten aber auch an einer adäquaten Laufzeit und an einer Qualitätssicherung.
Meist in ländlichen Regionen wird der Ärzte, vor allem der Hausärztemangel, in Zukunft zu einem großen Problem werden. Die Experten empfehlen deswegen auch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Medizinern. Zudem könnten auch die Kommunen selbst Praxen übernehmen und einen Arzt für 2 bis 3 Tage die Woche anstellen, sodass auch in den abgelegensten Winkeln die Grundversorgung der Patienten gesichert ist. Die Liste der sachverständigen Vorschläge ist lang. Ob und wenn ja, was davon tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, entscheidet sich frühestens nach der Bundestagswahl.
Bettina Altenkamp berichtete aus Berlin. 6:07 ist es, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Pina Bausch ist tot. Heute früh starb die weltbekannte Tänzerin und Choreografin im Alter von 68 Jahren an Krebs. Erst vor 5 Tagen sei bei Bausch eine Krebserkrankung diagnostiziert worden, teilte eine Sprecherin ihres Tanztheaters in Wuppertal mit. Jutta Costa mit einem Nachruf.
Mich interessiert nicht, wie Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt. Dieser Satz stammt von Pina Bausch. Sie galt mit ihrem Wuppertaler Ensemble international als herausragende Repräsentantin des modernen Tanztheaters. Als sie 1940 in Solingen als Tochter eines Gastwirts geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass sie später zur Kultfigur der internationalen Tanzszene wird. Schon als Kind nahm sie Ballettunterricht. Mit 14 begann sie ein Tanzstudium an der Essener Folkwang Hochschule. Ihr Studium setzt sie in New York fort. 1962 kehrt sie nach Deutschland zurück, tanzt im Folkwang Ballett als Solistin. 1973 wird sie in Wuppertal die jüngste Ballettchefin Deutschlands. Ihre Inszenierungen beeindrucken Publikum und Kritiker gleichermaßen.
Es geht nicht um Kunst, auch nicht um bloßes Können. Es geht um das Leben und darum, für das Leben eine Sprache zu finden. Wir haben erfahren dürfen, dass wir nicht nur zu Hause, sondern überall auf verschiedene Weise verstanden werden können. Dass Tanz, wie wir ihn zeigen, Gefühle, Erinnerungen, Hoffnungen weckt, die alle Menschen gemeinsam haben.
Kinderspiele und Geschlechterkampf, das waren die Themen ihrer Stücke. Jedes Mal fiel es ihr schwer, ihren Inszenierungen einen Namen zu geben. Oft hatte die Premiere noch keinen Titel. Weltweit feiert sie Triumphe. Überall wird sie mit den höchsten Kulturpreisen überhäuft. Unter anderem erhielt sie den japanischen Kyoto-Preis und den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Ihr Tod hat in der Kulturszene Betroffenheit ausgelöst. Der Wuppertaler Kulturdezernent Matthias Nocke.
Wuppertal hat seiner Ehrenbürgerin unendlich viel zu verdanken. Man kennt in den hintersten Winkeln der Welt den Namen dieser Stadt dank dem Tanztheater Pina Bausch. Frau Bausch wird einen unersetzlichen Verlust für das moderne Tanztheater Deutschland, Europa und der Welt und natürlich hier in Wuppertal bedeuten, der nicht so ohne weiteres aufzufangen sein wird. Wuppertal trauert um Pina Bausch und verneigt sich in Dankbarkeit vor dieser großen Dame des Tanztheaters.
Pina Bausch Ensemble ist in Polen auf Tournee und setzt das Werk der Künstlerin fort.
Und nun zum Sport. Beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon war für die junge deutsche Sabine Lisicki heute Endstation im Viertelfinale. Und das trotz einer sehr guten Leistung. Thomas Perlebach hat sich das Spiel in Wimbledon angesehen.
Der Siegeszug von Sabine Lisicki in Wimbledon ist vorbei. Die 19-Jährige unterlag der Weltranglisten-Ersten Dinara Safina in 3 Sätzen, verlor den 3. Durchgang viel zu deutlich mit 1:6 gegen die routiniertere Russin.
Ich denke einfach, sie war schon ein paar Mal in der 2. Woche von einem Grand-Slam-Turnier und sie wusste einfach, wie sie mit der Situation auch physisch umgehen muss. Und heute war einfach der Punkt, dass sie fitter als ich war. Es waren einfach Zeichen der Müdigkeit, aber ich habe wirklich hier alles gegeben und die ersten 2 Sätze waren super und im 3. hat die Müdigkeit wirklich komplett eingeschlagen.
Bei über 30 Grad Celsius und über 2,5 Stunden Spielzeit hatte sie am Ende nichts mehr zuzusetzen. Trotz allem aber hat Sabine Lisicki hier ein grandioses Turnier gespielt. Wird in der Weltrangliste zukünftig unter den besten 30 geführt werden, hat rund 125.000 Euro verdient und hat vor allem eins deutlich machen können, dass sie mit der absoluten Weltspitze bereits mithalten kann.
Als letzter Deutscher im Turnier hat morgen Tommy Haas die Möglichkeit, den Sprung ins Halbfinale zu schaffen. Er trifft am Nachmittag auf den Serben Novak Djokovic. Das war das Echo des Tages. Die Sendung finden Sie auch als Podcast im Internet und zwar unter ndrinfo.de und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Regina Mädler.